Hier müssen wir einen Loop reinsetzen. Ich glaube, nee, wir bekommen, ich glaube, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es.
Oh, ist schon ein Banger. Schon ein Banger. Ich habe es aber wieder ausgemacht.
Ja, das ist okay. Ich glaube, wir sind auch irgendwann mal asynchron geworden. Ich hatte auch nicht gehofft, dass wir es bis zur Melodie schaffen.
Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass wir asynchron geworden sind. Sowas funktioniert doch immer sehr gut, wenn man live quasi zusammen probiert, was zu singen.
Einzusingen, einzuinstrumentalisieren und sowas wie Lag durch Internetverbindung, das ist nicht da.
Nee, wir haben ganz tollen Ping. Mhm. Das ist ein Begriff, den ich kenne.
Mehr gehört irgendwie, weil
ich weiß auch nicht, ob ein guter Ping gut ist oder ein schlechter Ping. Also wahrscheinlich ein guter Ping. Aber ich weiß nicht, was ein guter Ping ist. Ist ein guter Ping negativ oder positiv?
Kommt drauf an. Also ein schlechter Ping kann auch ein guter Ping sein, wenn es darum geht, die Verantwortung für mangelnden Skill in irgendwelchen Online-Spielen von sich wegzuweisen. Also Latenz, also Ping, ist ja, je höher, desto schlechter. Deswegen so, ich glaube, ja, du möchtest eigentlich mindestens im zweistelligen Bereich sein.
Okay.
Ich weiß noch, so vor Jahren, als ich noch CS 1.6 gespielt habe, da war ein 120er Ping ganz okay. Aber da gab es auch
ja nichts.
Ja, ne, da war das höchste der Gefühle in der 16.000er Leitung. Aber da sind wir ja zum Glück als Gesellschaft, zumindest hier in Deutschland, seit mindestens 2 Jahren drüber.
So nämlich. Übrigens, Fun Fact, Mulans Deckname ist auch Ping. Glaube ich.
Das kann auch sein, dass
es nicht stimmt. Ich glaube, nee, schon.
Ist schon richtig.
Zumindest
ist schon
im Zeichentrickfilm. Richtig. Über die Realverfilmung reden wir ja nicht.
Nee, aber darüber reden wir auch heute nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir reden ja auch nicht über den Zeichentrickfilm heute. Sondern wie hat es an unserem gemasterten Intro erkannt? Es geht heute natürlich, wie auch schon versprochen und angekündigt, endlich um The Mandalorian und Grogu. Und wie ihr merkt, wir geben uns nicht mehr so viel Mühe wie früher. Vor ein paar Jahren zu Mortal Kombat haben wir das noch hochproduziert, so ein Intro. Und
das Intro, ja, ich sag immer noch, das
war gut eingesungen. Es war Peak eigentlich schon ein bisschen.
Ich sag's ja immer noch, wir müssten das remastern für die Mortal Kombat 2 Besprechung, die vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwann mal noch kommt.
Wenn ihr die macht, können wir das gerne machen. Aber wir müssen uns keine Mühe mehr geben für solche Intros. Deshalb
vor allem für Star Wars vielleicht auch, oder?
Vor allem, ja, das wird vielleicht heute zu klären sein. Wie viel Mühe gibt sich Star Wars selber noch? Was sind Star Wars? Also Star Wars ist ja eine Person bekanntermaßen. Was sind Star Wars Ansprüche an sich selbst noch? Was sind die Ansprüche der Fans an Star Wars? Star Wars, Krieg der Sterne, wie wir früher gesagt haben, als der Film in die Kinos kam. Und genau, wie fanden wir das Ganze? Wir quatschen einfach frei von der Liebe raus. Ihr kennt uns, wir werden spoilern in diesem Teil, in dieser Folge, in dieser Episode. Es ist ein Film im Fokus. Wir nehmen ihn aufs Schärfste unter das Messer, unter die Lupe, analysieren ihn. Also nicht normal. Also es ist wirklich, was wir da in Details reingeben. Wir sind ja auch, ich weiß gar nicht, ob man das wusste, aber wir sind ja auch die Star-Wars-Experten der Welt in Deutschland insgesamt überhaupt.
Ich kenne sie alle. Sage ich jetzt einfach mal.
Ich kenne Luke und den anderen auch.
Genau. Wicked, E. Warwick.
Sein Spezi und Kirk. Und ich mag sie alle. Nein, wir haben genug Folgen schon über Star Wars gemacht, um zumindest so ein bisschen Kompetenz vorzugaukeln. Wir haben auch schon ein paar Folgen über Mando gemacht. Ich glaube, es waren auf jeden Fall mehrere Folgen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wird vielleicht doch gleich ein Punkt sein, wenn wir kurz über den Weg zu The Mandalorian und Grogu sprechen. Wie der Filmtitel ja lautet. Weil, Kit, hast du noch mal einen Rewatch gemacht jetzt vor dem Film? Hast du gesagt, ich gönne mir jetzt noch mal 3 Folgen Mando, ich gönne mir noch mal eine Staffel Book of Boba?
Ich hab's mir überlegt gehabt, weil, also ich hätte da aktiv werden müssen im Sinne von, ich hätte mein Disney Plus Abo wieder aktivieren müssen. Mhm. Habe ich jetzt frecherweise nicht gemacht. Dann habe ich auch noch mal kurz überlegt, nimmst du vielleicht dann auch, ja, vielleicht hat das ja irgendjemand auch so, dass man sich das mal bei jemandem angucken kann. Aber leider sind alle meine Freunde zu knausrig, um ihren Account mit mir zu teilen. Deswegen habe ich ein Recap auf YouTube angeguckt. Mhm. Tatsächlich, also die großen Beats, und das fand ich jetzt wahnsinnig interessant, dass man jetzt noch mal, wenn ich jetzt noch mal so zurück überlege, so die ersten zwei Staffeln, die sind noch wahnsinnig präsent in meinem Kopf. Die dritte dann allerdings schon wieder weniger. Und es ist ja auch schon, muss man ja auch sagen, ein paar Jahre her, dass jetzt die dritte Staffel auch rauskam. Und entsprechend war das auch nie so wirklich auf meiner Liste, jetzt noch mal zu sagen, ja, wir machen da jetzt noch mal einen Rewatch. Also es ist ein bisschen mehr als 3 Jahre jetzt her, dass die letzte Staffel, die dritte, von Mandalorian jetzt rauskam. Dazwischen kam ja dann auch noch mal, oder nach Season 2 kam ja dann auch noch The Book of Boba Fett. Mhm. Und dann begann das ganze Jahr schon, auch schon in der zweiten Staffel, so ein bisschen Marvel MCU-eske Ausmaße zu bekommen. Warte, das war komplett falsch grammatisch. Aber es ging dann einfach in so eine Richtung, dass man dann einfach viele andere Serien hat, die dann auch damit reingespielt haben, die anderen referenziert haben. Ich denke jetzt an Ahsoka, die Serie, die dann dazwischen noch auch mit reinkam. Und alles irgendwie ganz cool, aber man kommt schon in eine Art Modus der Übermüdung, was dieses Universum angeht. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich mochte Staffel 1, vor allem Staffel 1 Mando, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall dieses Recap zur dritten Staffel angeschaut und ich muss ehrlich sagen, wirklich 2/3 der Storybeats, die hier aufgeführt wurden, habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Wirklich nicht. Und das finde ich einfach, finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht muss ich mir jetzt, oder mache ich mir tatsächlich noch mal die Mühe und ziehe mir dann die dritte Staffel zumindest auch noch mal rein, aber irgendwie bin ich da jetzt alles, was diesen diese Rückeroberung von Mandalore ist, das habe ich zum Beispiel komplett vergessen. Ich weiß, dass es eine Folge gab mit Jack Black und Lizzo.
Ja. War das in Staffel 3?
Ich glaube, das war in Staffel 3. Ja.
Und das würde dann nämlich bedeuten. Nee, okay, mach erstmal.
Nö, also ich sag halt, dass man halt, ja, dass dann halt, also gerade dieses, dass jetzt auch Grogu, Baby Yoda, jetzt hier dann auch offiziell aufgenommen wird und dann sozusagen die Aufgabe bekommt von der Schmiedin, hey, geht jetzt raus und habt ein paar Abenteuer, weil musst du, damit du jetzt hier vollwertig Mandalorianer werden willst. Das hatte ich komplett gar nicht auf dem Schirm, was dann aber irgendwie auch natürlich jetzt in den Film dann jetzt reinspielt, weil das Ganze ja jetzt ein Abenteuer dieser vielen ist, die wir jetzt hier hatten. Genau. Ja, Fabian, was wolltest du sagen?
Ich habe mir auch, also ich hatte es aber auch nicht vor. Also ich habe nicht bloß, ich habe aber trotzdem gesagt, boah, nee, das wären jetzt wieder 3 Staffeln. Dann ist ja The Book of Boba Fett, war ja irgendwie nur 3 Folgen lang The Book of Boba Fett und dann wurde es ja auch zu einer halben Mando-Staffel.
Richtig.
Dann dachte ich mir, man muss das auch wieder gucken. Ahsoka habe ich, glaube ich, auch nur 2 Folgen gesehen. Dachte mir, na gut, dann musst du das auch noch gucken. Aber ich dachte, nee, auf gar keinen Fall. Hab dann auch Here's everything you need to know before watching The Mandalorian und Grogu.
Ja.
War irgendwie so ein 1/2-Stunden-Video. Das habe ich nach 5 Minuten abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich mir irgendeinen Artikel durchgelesen.
Sind wir die Richtigen für diesen Podcast gerade?
Frag ich mich. Ja, das Problem ist, als ich dann so die Zusammenfassung von Staffel 3 gelesen habe, dachte ich mir, ich habe die nicht gesehen. Ich habe die safe nicht gesehen, diese dritte Staffel. Aber ich habe sie gesehen, weil jetzt wurde das mit Jack Black und Lizzo, die Folge habe ich gesehen. Also das sind so Sachen, wo ich mich dran erinnern kann. Aber auch, wie du sagst, diese komplette Zurückeroberung und
der endgültige Sieg gegen Moff Gideon, das war bei mir so komplett weg. Und dafür war halt alles, was gerade mit Werner Herzog ja in der ersten Staffel noch so ist, dass er ja der ist, der das Baby haben will und sowas, das war noch so präsent, obwohl ich das jetzt auch nicht, ich wüsste nicht, ob ich das mehrfach angeguckt habe. Und dann natürlich das Finale von Staffel 2, als dann Luke kommt und quasi den Retter macht und Grogu mitnimmt. Und dann war ich der Meinung, dass dann Grogu ja irgendwie mit Ahsoka mitgeht. Ich habe es nicht mehr wirklich zusammengekriegt. Und die Ahsoka-Folge, die hatte ich auch in Staffel 1 sogar zurückversetzt, ne, diese Samurai-Folge und sowas. Also ich war komplett out of the loop irgendwie. Aber du sagst es halt, es sind 3 Jahre vergangen seit der letzten Staffel. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das zu viel Zeit? Klar, mittlerweile haben wir auch bei, sage ich mal, höher produzierten Serien lange Wartezeiten dazwischen. Das ist so das Einzige, was ich The Boys noch zugute halte, dass die wirklich eigentlich rausgeballert haben.
Und The Bear.
Und The Bear, genau, wobei ich das einfach mal behaupten würde, dass The Bear deutlich weniger Produktionsaufwand hat. Allein schon,
true,
was du da halt effekttechnisch und sowas machen musst.
Ja, das stimmt natürlich, klar.
Genau, und jetzt halt 3 Jahre warten auf Mandalorian und Grogu. Jetzt muss man sich aber gleichzeitig auch die Frage stellen, ich glaube, das werden wir so im Laufe der Besprechung so ein bisschen erörtern. Gab es denn überhaupt einen Mehrwert, dass man die 3 Staffeln, 3,5 Staffeln und noch mal ein Serienleben dann gesehen hat? Oder hätte jemand, der komplett blind in diesen Film gegangen wäre, nicht auch diesen Film genauso erlebt, wie wir ihn erlebt haben? Weil das ist so eine Frage, die ich mir ein paar Mal gestellt habe. Was bringt es mir in Anführungszeichen, dass ich diese Serie gesehen habe?
Dachte ich mir auch. Und das finde ich halt jetzt wahnsinnig spannend, weil, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war Jon Favreau, der ja hier maßgeblich an der Produktion nicht nur des Films, er hat ja auch Regie geführt, beteiligt ist, zusammen auch mit Dave Filoni, der ja auch an der Produktion und eben auch im Drehbuch mitgeschrieben hat. Und auch generell diese beiden, die ja einfach maßgeblich an der Existenz dieser Serie auch teilhaben. Also Jon Favreau meinte halt irgendwann, ja, die Geschichte ist jetzt quasi so ein bisschen auserzählt. Wir machen, es würde mehr Sinn machen, sozusagen Filme rauszubringen mit einzelnen Abenteuern, die jetzt praktisch so in sich abgeschlossen sind. Gut, dass du, interessant, dass du das jetzt auch so sagst mit dem, könnte das eigentlich auch eigenständig sehen. Ich finde, absolut. Du musst eigentlich nicht wirklich eine Vorahnung haben. Ne? Also, dass Baby Yoda Grogu ist, also jeder weiß mittlerweile, jeder und seine Oma weiß mittlerweile, wer Grogu ist, beziehungsweise die sagen halt dann einfach, das ist Baby Yoda. Aber da muss man halt nur wissen, oder eigentlich nicht mal, dass der Mando ein Kopfgeldjäger ist, musst du auch nicht wissen, weil das wird auch literally in den ersten 15 Minuten nach dem ersten Setpiece auch schon erklärt. Es ist im Prinzip es sind die ersten 2 Folgen Mando, was so das, ich sag jetzt mal, Welt und den Charakter des Mandalorian establishen geht. Und ja, also das gleich mal vorwegzunehmen vielleicht. Also ich hätte mir das auch fast für das Fazit auch aufgehoben, aber definitiv ein Film, wo ich jetzt auch meine Freunde mit reinbringen könnte. Und auch weil es genug Momente gibt, auf die wir vielleicht dann auch noch mal eingehen. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie schwerwiegend dann eben dieser Film im großen und ganzen Star Wars-Universum dann halt irgendwie dann was zu tragen hat. Weil ich das Gefühl habe, dass charaktermäßig absolut, also es gab keine wirkliche Entwicklung, fand ich jetzt. Keine, in der ich jetzt sagen würde, oh, okay, dieser Charakter ist jetzt wirklich auch für zukünftige, vielleicht potenzielle Mandalorian-Staffeln ja, macht er eine Entwicklung durch, die jetzt irgendwie Sinn macht oder die ja, einfach Entwicklung darbringt. Hast du hier nicht. Also der Film, der steht als Einzelnes. Sage ich jetzt. Und ja, gehst mir bestimmt auch mit, oder?
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn jetzt Staffel 4 von The Mandalorian käme, dann musst du den Film nicht gesehen haben.
Nee, musst du nicht.
Also dann kannst du, weil ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Fazit, aber es ist wirklich so, der Film probiert manchmal meiner Meinung nach in so eine bestimmte Richtung, in so eine bestimmte Entwicklungsrichtung zu gehen und zu sagen, ne, wir müssen jetzt Gru darauf vorbereiten, auf dass das und das kommen könnte, dass das und das passieren könnte. Es passiert dann aber nicht. Und er macht auch keine wirklichen Fortschritte. Also seine Machtkenntnisse sind ja eh eigentlich schon immer ziemlich ambivalent. Mal kann das kontrollieren, mal kann das nicht kontrollieren.
Und es ist immer passend zur Situation.
Genau. Und es ist halt so, ja, und jetzt ist halt wirklich so, es sind 2-3 Abenteuer, die sie ja zusammen erleben. Und ob das gelungen ist, ob das nicht gelungen ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich würde vielleicht gerade noch, du hast schon gesagt, Regie haben wir von John Favreau geschrieben, John Favreau und Dave Filoni unter anderem, die ja auch jetzt eigentlich Star Wars fast in festen Händen haben, kann man sagen, die letzten Jahre.
Genau, dazu kommt dann auch noch Noah Clore. Und genau, der da auch hier mit am Schreiben war. Dass wir alle drei, die jetzt hier mit involviert waren, auch genannt haben.
Genau, Ludwig Göransson hat wieder die Musik gemacht, dieses ikonische.
Machst du den Witz oder ich? Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Markus Huansson. Pedro Pascal spielt Din Djarin.
Pedro Pascal spielt die Hauptrolle, wie immer. Jeremy Allen White, du hast gerade schon von The Bear gesprochen, er spricht Rotter the Hutt.
Auch
okay.
Ja.
Und ansonsten haben wir haben eigentlich einen sehr kompakten Cast. Wir haben noch Sigourney Weaver, die eine kleinere Rolle.
Aber auch hier wieder
Colonel der Neuen Republik spielt.
Sagt das, ich habe das Gefühl, dass das Marketing einen so ein bisschen auch in die Richtung schieben wollte. Ah, die könnte auch wichtig sein. Also,
ich hatte nicht auf dem Schirm, dass sie in diesem Film dabei ist.
Okay, aber im Trailer ist sie schon.
Ich kann dir nicht sagen, ob ich Trailer angeguckt habe, weil das war halt so für mich, es ist The Mandalorian, ich weiß, wer The Mandalorian ist, ich brauche dazu irgendwie keinen Trailer mir angucken, weil für mich war klar, vielleicht können wir das noch erwähnen, für mich war klar, dass ich diesen Film sehen werde. Ich hatte keinen Hype, dass ich gesagt habe, boah, ich kann es nicht abwarten. Witzigerweise, ich war jetzt zweimal im Kino in der ersten Woche, aber auch nur, weil ich
weil du wieder zweigleisig gefahren bist. Du hast wieder Versprechen gemacht, die du unbedingt halten wolltest, weil du bist einfach ein Guter. Fabian, du bist einfach ein Guter und du, wenn du was versprichst, dann hältst du das auch. Und wenn das bedeutet, dass du ihn einmal auf Deutsch guckst und einmal auf Englisch und einmal auf, ich weiß nicht, auf dem Handybildschirm, ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte, aber vor allem auf dem größten Bildschirm Deutschlands?
Der Welt.
Der Welt? Ernsthaft?
Es ist die größte IMAX-Leinwand der Welt.
Wow,
so, okay. So bewirbt zumindest der Traumpalast Leonberg. Ich bin extra in die Richtung deiner Heimat gefahren.
Ja, ja. Ich war auch im Traumpalast Leonberg schon mal und habe dort Oppenheimer gesehen. Ist
ein nettes Kino und hat halt eben diese IMAX-Leinwand, die als die größte der Welt angepriesen wird. Und dann dachte ich mir, na gut. Also ich habe mit dem Kumpel schon lange ausgemacht, da gehen wir mal hin. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen einen Film, in dem es sich lohnt. Und haben dann gesagt, ne, entweder Odyssey oder halt eben Mandalorian und Grogu. Und haben gesagt, ne, komm, Mandalorian und Grogu ist jetzt früher, dann können wir das abhaken.
Da musst du den auch nicht mehr sehen, da musst du ihn auch nicht noch anrufen.
Das ich sag erledigt. Mal so, ich hab kein Verhältnis zur Größe vielleicht manchmal. Also ich bin da so reingekommen in diesen Saal und vor mir ganz viele Leute so, Und dann gehe ich so rein, denke mir so,
das ist eine große Leinwand.
Ist eine große, also ja, die ist groß.
Die ist auch gewölbt.
Ich meine, wir haben in Karlsruhe ja auch ein IMAX. Und,
was ist denn los?
Auch das ist groß. Aber ich habe dann geguckt, also in unserem Kino ist quasi die Leinwand so breit, wie sie in Leonberg hoch ist. Also schon in Leonberg schon noch mal deutlich mehr. Sie haben auch so ein nettes Intro-Video,
ja,
wo sie dann irgendwann so einen kleinen Kasten auf die Leinwand projizieren. Und dann sagen sie halt, ja, das ist halt dein 60
Stimmt, ja.
Zoll mhm. Fernseher zu Hause. Und das ist dann im Verhältnis gesehen, war das dann schon mal ein Ding. Aber ja, es war ein Erlebnis. Es war jetzt nichts, wo ich sage, dafür muss ich jetzt regelmäßig nach Leonberg fahren, weil ist das schon ein Stück.
Ich finde es war nett, das mal mitgenommen zu haben. Ja. Ich finde es absolut wild, dass Karlsruhe auch ein IMAX-Kino hat. München hat keins.
Das verstehe ich nicht, ja. Das sind so
Sachen, ich verstehe es auch nicht. Also wir haben als Alternative im Matheser so eine ein Dolby Cinema. Mhm. Mit Dolby Surround, also mit Dolby, Surround hast du ja überall, aber also Dolby Vision mäßig, also total abgefahren. Ist auch richtig imposant, aber ist halt kein IMAX, ne? Ist immer noch ein ganz normal, also nicht normales, aber es ist halt einfach ein sehr, sehr großes, einfach eine sehr, sehr große Leinwand. Und ich komme da nicht drauf klar. Ich sehe es auch gerade noch mal, war im Deutschen Museum und ist vor 20 Jahren geschlossen worden. Ich weiß gar nicht, gibt es IMAX überhaupt schon so lange in Deutschland? I do not know. Aber gut.
Boah, das wüsste ich jetzt, könnte ich dir das gar nicht sagen.
Ja, eben. Aber würdest du jetzt sagen, Star Wars sollte man sich auf dem großen Bildschirm anschauen?
Ja, dafür ist es halt prädestiniert. Und wir gehen, würde ich mal sagen, jetzt direkt in die Handlung rein, weil das ist halt auch.
Oh ja, komm, lass mal.
Wir fangen ja im Endeffekt mit dieser Szene an, ne? So diese typische Mandalorian-Szene. Er ist auf irgendeinem Planeten und muss irgendeinen Typen einsacken, weil er das Kopfgeld für ihn haben will, weil er einen Auftrag hat. Und dann hat er halt einen coolen Auftritt und kämpft sich irgendwie durch und es gibt eine Schlacht und am Schluss überlebt er und schafft es. Spoiler, wir werden sehr viel spoilern, aber
ja, dass
er
in der Anfangsszene
den Film überlebt, ist ja offensichtlich.
Hat dich, wie fandest du gleich so dieser Anfang, so imposant, wie das jetzt auch war?
Fand ich total geil.
Ich fand das auch cool, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nämlich da auch so ein bisschen Rogue One-Feelings gehabt, im Sinne von, ja, du hast jetzt hier diesen Gang und dann kommt dieser Badass einfach durch und du kannst sie nicht aufhalten und du siehst, also die Angst ist zwar, also fand ich jetzt bei Rogue One mit Darth Vader um einiges krasser, wir spoilern Rogue One übrigens, aber ja, einfach auch noch mal kurz zeigen, das ist Mando. Mando ist ein fucking Badass. Mando ist richtig, richtig cool. Ach ja, und Grogu ist auch da. Und hey, er macht einfach das, was Luke Skywalker bisher nur hinbekommen hat. Und zwar eigenhändig, nicht nur ein AT-AT, sondern alle drei AT-ATs. Nee, zwei. Den dritten, der wird ja dann selber gesprengt. Aber zwei AT-ATs mehr oder weniger eigenhändig in die Luft zu jagen. Das ist schon fucking badass. Das war schon cool.
Da habe ich mir dann auch kurz überlegt, boah, ist das nicht fast schon too much? Irgendwie, wie einfach oder wie easy diese AT-ATs im Endeffekt lahmgelegt werden. Aber ich fand's mega. Du wirst halt direkt reingeworfen und gerade für diese Szene habe ich es dann geliebt auf der IMAX-Leinwand und alles, was
ja, das verstehe ich.
Unmittelbar danach auch passiert. Du hast ja dann quasi diese Top Gun-Hommagen, als wir dann. Also es sieht halt aus wie Top Gun, als wir quasi im Sonnenuntergang die
X-Wings
sehen, die dann auf diesen Flugzeugträger landen.
Und darf ich da gleich mal reinwerfen, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Shot oder diese Anfangssequenz, dass der einzige wirkliche Indikator für mich war, dass wir uns hier jetzt einen Film anschauen und nicht eine Serie. Ne, nur schon mal so mal reingeworfen. Also ich hatte sonst, bis auf vielleicht einen technischen Aspekt, da gehen wir aber nachher bestimmt auch noch mal kurz drauf ein, sonst nicht das Gefühl, dass wir uns wirklich hier jetzt einen Spielfilm ansehen, sondern eher Teile einer Serie.
Ja, geh ich voll mit. Und deshalb sage ich auch, dafür hat es sich gelohnt, ins Kino zu gehen für diese Anfangssequenz. Ärgerlicherweise ist das aber fast das Highlight des Films. Und das ist dann, also zumindest das visuelle Highlight und das Action-Highlight. Und ja, vielleicht kann man nachher sagen, kommt noch so, dass das emotionale Highlight vielleicht auf eine andere Art und Weise und das erzählerische Highlight, aber das ist erstmal so da dachte ich mir, fuck ja, deshalb gehe ich in Star-Wars-Filme, sowas will ich bei Star-Wars im Kino sehen. Mhm. Auch wenn ich dann, wie ich schon gesagt habe, irgendwie gedacht habe, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu einfach, wie Mando hier das alles macht.
Ja.
Aber das war dann wirklich erstmal komplettes Nitpicking und ich war abgeholt und ich hatte Bock und war dann gespannt, na, wie geht's jetzt weiter? Sie kommen dann ja, nachdem Mando quasi sein Auftragsziel versehentlich getötet hat, wieder zur neuen Rebellenallianz.
Und die Neue Republik.
Neue Republik, so rum, genau. Und dann kriegt er im Endeffekt direkt seinen nächsten Auftrag. Okay, alte Mission abgehakt, neue Mission. Er muss den Untergrund.
Er muss halt diesen komischen imperialen Warlord, Commander Coin muss er finden. Aber bevor er ihn finden kann, muss er ja erstmal Informationen beschaffen, wie er überhaupt auffindbar ist. Und das macht er, indem er ja einen anderen Gefallen vorher tut.
So. Weil auch keiner weiß, wie dieser Coin aussieht und ob er wirklich existiert. Und er wird so als Phantom irgendwie fast schon
eingeführt.
Und da ist der also für mich war so, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Das ist der richtig böse.
Der Big Bad dieses
Films. Vielleicht auch nicht gewundert, wenn da doch noch mal jemand Bekanntes dahinter gesteckt wäre. Wenn das ein Alias von irgendjemand gewesen wäre, den wir vielleicht schon mal gehört oder gesehen haben.
Spoiler, nein.
Das war für mich so, okay, wir haben kein Bild von ihm. Ja, und nachher war es einfach so ein random Dude, der Hahnkämpfe macht. So das Äquivalent dazu.
Überleg mal, es wäre einfach Darth Maul.
Sowas. Also ist es vielleicht auch, ja, weit hergeholt, ja, gut, aber irgendwie habe ich ein bisschen was erwartet. Ne? Und dann gibt es erstmal diesen Auftrag und dafür muss er jetzt aber zu den Hutten fliegen, weil dort die Nachkommen von
die Geschwister Jabba, von Jabba,
genau, die
Zwillinge, genau, beauftragen Mando damit, den Sohn von Jabba zu retten.
Genau, also ihren Neffen Rotter zurückzuholen. Rotter ist der Erbe von Jabbas Imperium und sie wollen, dass er zurückgeholt wird. Und da gibt's dann auch diese Referenz, Mando fragt, ob sie ein Bild von ihm haben und dann zeigen sie ihm halt so dieses Kinderbild, das findige Star-Wars-Fans aus dem Clone-Wars-Film kennen, weil dort taucht Rotter da hat das erste Mal auf, als Baby-Hutte sozusagen.
Ja.
Und
dieses wird von Anakin und Obi-Wan gerettet.
Genau. Für alle, die den Clone Wars Film nicht gesehen haben.
Mhm.
Wie wir. genau, das ist seine Mission. Und ich mochte diesen Planeten. Ich mochte diesen Huttenplaneten.
Ja.
Den fand ich irgendwie sehr kreativ. Und da komme ich auch nachher noch mal drauf. Es hat mir bestimmte Vibes gegeben, wo ich dachte, das kommt mir gerade so vor wie hier und hier.
Ja.
Und später, als es dann diesen Kampf dort gibt, dachte ich, okay, das ist krass. Das ich sag's einfach, ich komme mir vor, als wäre ich in einem Souls-like. Das hat für mich dieser komplette Palast irgendwie so gewirkt, als wäre ich jetzt in Elden Ring in irgendeinem Dungeon unterwegs.
Mhm,
als er da auch so durchläuft und dann links und rechts einfach so diese Höhlen sind, wo diese Hutten rumgammeln und rumliegen. Das hat alles irgendwie so. Das hätte für mich super zu Elden Ring irgendwie gepasst.
Ich verstehe.
Und
was
später
du meinst.
Dieser Kampf gegen diese Seeschlangendrachen. Also allein diese Präsentation, wie dieses Viech da.
Ja.
Emporsteigt aus dem Wasser, das hätte für mich 1:1 ein Screenshot aus Elden Ring sein
können. Da fehlt unten dann einfach eine Health Bar, die dann reinkommt und dann ho, 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 dass dann so dieser Chor dann anfängt. Gehe ich voll mit. Ich glaube, ich mochte auch dieses ganze Setting dort sehr gut. Dieses Dschungel-Setting, das aber trotzdem noch ein bisschen dieses Huttige hat. Weil auch eben die Architektur dann auch ein bisschen so aussah. Und was ich auch cool fand, weil das einfach auch so dieses Show-Don't-Tell-World-Building ist, diese Unterlinge und Handlanger der Hutten dort, das sind alte Druiden. Druiden, die wir noch aus Episode 1 bis 3 kennen, die aber auch so, ich sag jetzt mal, tribalized wurden, die so einfach verlassen und auf sich selber gestellt. Und deswegen haben sie sozusagen, es fühlt sich so an, als hätten sie ihre eigene Kultur, ihren eigenen Stamm gegründet, haben dann halt eben dann in, haben dann so Sachen wie jetzt irgendwie Fälle in ihre Rüstung eingearbeitet. Teilweise hat dann haben manche Druiden den Kopf von einem anderen Modell oder so, dass das alles so ein bisschen mischmaschmäßig, dass man sich einfach da beholfen hat. Und diese Art Worldbuilding, in der man einfach nur das zeigt und nicht wirklich erzählt, warum das so ist, das finde ich auch, also auch hier Elden Ring-like fast schon. Aber vor allem auch Season 1 Mando-like. Wenn wir uns erinnern, glaube ich, glaube ganz am Anfang, gerade wenn jetzt Werner Herzogs Charakter dann auch eingeführt wird, der ja auch Sturmtruppler um sich herum hat, die ja auch ähnlich aussehen im Sinne von, dass die einfach auch, ja, nicht mehr diese sauberen Rüstungen haben, dass sie alle so ein bisschen kaputt sind, dass sie so ein bisschen dann auch ein bisschen, ja, sich selber da so Sachen flicken mussten und so. Das hat genau die gleichen Vibes. Gerade mit diesen Druiden. Und das fand ich wahnsinnig stark. Das fand ich richtig cool, ja. Und auch diese schleimigen Hutten, diese Zwillinge, die dann, ja, dieses klassische, weiß nicht, nennt man diese Sprache Huttisch oder Huttis?
Huttis, glaube ich, ja.
Dann sprechen und dann aber auch noch mal dem Englischen oder der allgemeinen Sprache der Galaxis mächtig sind, die dann halt mit denen, mit Mando dann reden. Das war schon nice. Umso komischer war es dann, wenn sie Rotta finden und der ganz normal spricht. Die ganze Zeit.
Ja, gut, aber ich hätte es, glaube ich, auch sehr nervig gefunden, wenn er die ganze Zeit, boah, Uta, da hatte, hoha, Mando.
I do not want it.
Hätte ich irgendwie, ja. Hätte ich, glaube ich, nicht so cool gefunden.
Hast du Jeremy Allen White wirklich raushören können? Weil ich hatte mich schwer getan damit, weil die auch schon ein bisschen Modulation gemacht haben.
Ich habe zum ersten Mal ja auch auf Deutsch gesehen und zweiten Mal dann erst auf Englisch. Und ich war dann so ein bisschen gespannt, weil ich dachte, wow, cool, Jeremy Allen White. Und habe dann so die Augen zugemacht und dachte mir so, okay, nope, nö, gar keine Chance. Ich habe den Typ überhaupt nicht erkannt. Weil ich habe halt die ganze Zeit erwartet, dass er jetzt irgendwie Hans, Chef, irgendwie so, dass er halt seine Bärsachen irgendwie ruft. Aber das hat er komischerweise nicht gemacht.
Auch keine Catchphrase aus The Iron Claw oder sowas.
Stimmt. Ja. Ist er ja auch, gell? Ist er mehr als The Bear.
Richtig, richtig.
Genau, also ein Nal Hutter, um das nochmal zum Abschluss zu bringen.
Schöne Location. Bei dir.
Hat sich das Star Wars angehört, hat sich nach unendliche Weiten, auch wenn wir jetzt hier auf Star Trek
sind. Oh, ich wollte gerade sagen, ja, da bist du jetzt so falsche Franchise.
Naja, aber es hat sich nach großer Vielfalt angefühlt. Und dann fand ich, war halt der krasse Gegenschnitt. Wir verlassen dann Nal Hutter, weil er hat seinen Auftrag. Er muss nach Shakari. Die ganze Zeit, wenn das kam, ich dachte mir, das war auch das Erste, was ich gedacht habe, die ganze Zeit so Shakari. Aber dann
ist einfach Tokio
bei Nacht. Findest du? Ich finde, es war 1:1 New York.
Also es ist einfach eine Großstadt. Eine Großstadt mit vielen Neon.
Und das ist dann halt wieder so einfallslos. Das ist so, oh ja, jetzt sind wir hier. Weil für mich war dann noch so dieses, ja, okay, jetzt ist ja auch noch Martin Scorsese, der so einen kleinen, sehr unterhaltsamen kleinen, sechsarmigen Dude spricht.
Ja.
Also sechs war dann für mich so, jetzt sind wir offensichtlich gerade in Downtown Brooklyn oder sowas. Da, wo Martin Scorsese wahrscheinlich auch wirklich rumläuft und irgendwelche Fleischkäse isst oder sowas, das aus, als würde da ein Fleischkäse
Check ich.
Ja, da war ich dann so, direkt wieder der Kontrast, war ich so enttäuscht, ob das jetzt hier Coruscant ist oder ob das Shakari ist oder ob es der dritte, fünfte, siebte Planet ist, der genau gleich aussieht.
Ja, gut, aber ich sag mal, Nal Hutter sieht auch ein bisschen aus wie Endor. Mit ein bisschen mehr Sumpf.
Ja.
Ne? So eine Mischung aus Endor und Dagobah.
Aber sie haben zumindest sich kreativ ein bisschen ausgelebt. Ja. Was man jetzt natürlich Shakari zugutehalten muss, ist das geisteskranke Theme. Dieses Trance oder keine Ahnung, was das für eine
Musikrichtung ist. Der ganze Soundtrack ist, also klar, du hast dieses Mandalorian-Theme, das wir ja vorhin so meisterhaft eingesungen haben. Aber der ganze Soundtrack selber fühlte sich weniger nach Star Wars an. wenn er einem aufgefallen ist, sage ich jetzt mal. Und zwar genau, jetzt hier, wie du sagst, diese Shakari-Theme oder generell gibt es sehr viele elektronische Tracks, die wirklich auch bewusst elektronischer Natur sind, die Ludwig Göransson hier jetzt mit eingebaut hat, die den Soundtrack, finde ich, tatsächlich auch sehr, sehr hoch angehoben haben. Eines dieser Dinge, ja, okay, eines der wenigen Dinge, die den Film anheben, das und ich sag jetzt mal auch so seine Daseinsberechtigung als Film festigen, würde ich jetzt sagen. Aber ja, Entschuldigung, ich habe da dich jetzt unterbrochen, aber
nee, du, also
musikalisch stehe ich da voll rein.
Mir hat der Soundtrack viel mehr gegeben, als wenn es jetzt, das hört sich immer böse an zu sagen, aber als wenn es jetzt zum 20. Mal das Force-Theme in irgendeiner anderen Art und Weise gewesen wäre, weil auch das Force-Theme, oh, ich hasse ja dieses Wort Theme, ist wahnsinnig ikonisch, vollkommen zu Recht ikonisch und lieben wir ja auch, aber es hat sich dadurch einfach ein bisschen hervorgehoben.
Mhm.
Genau, und dann hast du schon gesagt, wir lernen dann Rotter kennen, weil Mando findet raus, dass Rotter dort gar nicht gefangen gehalten wird, sondern irgendwie so ein kleiner Star ist. Er ist Gladiator, ziemlich erfolgreicher Gladiator.
Sehr starke Thor-Vibes. Diese ganze Szene.
Stimmt.
Also wirklich sehr, sehr starke Thor-Vibes aus dem dritten Thor-Teil,
ja,
wo du ja genau das Gleiche hast. Du hast den Hulk, der als Gladiator gefeiert wird, aber und deswegen auch nicht gerettet werden möchte.
Mhm.
Ja, und ja, du hast dann auch diesen Kampf dann auch dann zwischen den beiden, ich sag jetzt mal Protagonisten dann auch gehabt, der so quasi unfreiwillig war.
Genau, weil Mando will dann Rotter erstmal so überzeugen, hey, komm doch mit, ich befreie dich. Rotter sagt, nee, ich bin hier ein Star, außerdem ist morgen mein letzter Kampf. Und dann findet Mando raus, oh, der Promoter von Rotter ist auch dieser Coin, den er eigentlich sucht.
Erst ist er dieser Lord Janu?
Janu,
genau.
Genau, also sein Crime-Name ist quasi Janu als Promoter und sein Imperium-Name ist dann Coin und er ist ein und die gleiche Person und das kommt dann halt irgendwie raus und das ist dann halt einfach nur so ein random Dude. Das ist nicht der große böse Obermacker, das ist nicht der Vater von Snoke, das ist nicht der Sohn von Palpatine oder so, sondern das ist einfach nur so ein Typ, so ein Kleinkrimineller und das ist der ja, das
imperiale
größte
Warlord.
Target, das irgendwie Mando hatte. Und naja, er findet das dann raus, dann probiert er nochmal Rotter zu befreien, weil ihm offenbart wird, dass der nächste Kampf, also dieser letzte Kampf, in dem Rotter antreten soll, bevor er seine Freiheit erlangt, ist ein Kampf, den er nicht lebend verlassen wird.
Weil es ein sogenanntes
Dejarik-Match.
Richtig. Und jetzt hier genauso, also ich habe das Gefühl, hier wurde auch etwas erklärt, das keine Erklärung bedarf. Ich kann das noch nicht so ganz zuordnen, aber es gab ja in Solo, gab es ja immer die lange, oder generell was Han Solo angeht, diese Diskussion, dass er den Kessel ran in 12 Parsecs durchgelaufen hat. Aber ist Parsecs jetzt eine Zeiteinheit oder was? Und Dejarik hier, ein Dejarik-Match ist halt ein Match, in dem einfach so lange Monster kommen, bis die Person, die ursprünglich antritt, stirbt. Und Dejarik ist auch gleichzeitig dieses Holo-Schachspiel, das immer wieder in den Star Wars IPs vorkommt. Also zuallererst natürlich ganz ikonisch oder ganz bekannt aus dem allerersten Star Wars, wo es dann am Ende auch hieß, Let the Wookiee Win.
Mhm.
Ein sehr, sehr cooles Easter Egg, dass mir, ich wollte gerade sagen, also das ist so mir in der Sekunde aufgefallen. Klar, weil dafür sind Easter Eggs da, dass man es dann erkannt hat. Aber ich habe 2-3 Sekunden gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe. Moment mal, so wie dieses eine Monster jetzt gerade das andere Monster angreift, das ist ja, ist es das? Und ich drehe mich zu meinem Bruder, mit dem ich im Kino war, und sage so, ist das die Schachszene? Und so, ja, das ist genau die Schachszene sozusagen. Und dann okay. Jetzt habe ich noch mal die Szene nachgeguckt. Die ganzen Monster, das sind die gleichen Monster wie in dieser Schachszene aus Star Wars. Eine neue Hoffnung. Mega.
Ach, guck mal.
Ja, finde ich geil. Und dann
hat es sich doch gelohnt, dass man Star Wars-Fan ist, bevor man den Film gesehen hat.
So. Allein dafür. Das war toll. Ja, und ja, diese ganze Sequenz hat man irgendwie ja auch schon in Star Wars Episode 2 gesehen. Und in aber es war schon cool gemacht. Also ich finde das Monster, fand das Monster-Design eigentlich ganz nice. Mhm. Auch von diesem einen Roten, das so ein bisschen aussieht wie ein Triggerwarnung, Phallus-Symbol. Mhm. Aus dem so ein Stachel dann hat, so tschick, 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 so wie so ein Dolch immer wildes Design. Fand ich aber cool.
Ich fand den Kampf auch cool. Also Mando muss ja auch quasi mitkämpfen, weil er betäubt von der Arena geworfen wird. Ich fand auch diesen kurzen Kampf zwischen Rotter und Mando ganz nett. Generell auch diese, muss man auch sagen, diese Physis von Rotter.
Ich grad sagen,
er ist halt ein durchtrainierter Hutte. Also wir kennen ja nur diese fetten Hutten, die ganze Zeit nur rumliegen und rumgammeln. Und
sich gut gehen lassen.
Genau, und er ist buff, er ist jacked, er ist durchtrainiert.
Also vor zwei Jahren. Er
weiß, seinen Körper einzusetzen.
Ja, also vor zwei Jahren würde er wahrscheinlich auf mindestens einen dieser Hear-Me-Out-Cakes aufgesteckt werden. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr, oder? Hear-Me-Out-Cakes, das war vor zwei Jahren groß.
Also ich mach das, ich hab das.
Nee. Machst du das noch?
Also ich weiß natürlich, was du meinst, aber auf meinem wäre er nicht, sagen wir mal so.
Oh!
Aber keiner der Teilnehmer des Kampfes.
Nee, Nicht mal
Pedro, oder?
Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte jetzt gerade irgendeinen richtig gottlosen Kommentar geben, aber das machen wir jetzt hier nicht. Irgendwo gibt es auch Grenzen, deswegen bleibe ich bei. Ja, Pedro, I'll call him daddy if he wants to. Sagen wir es mal so. Okay.
So nämlich. Mhm. Ich muss sagen, ich fand den Kampf so ein bisschen also da fand ich den aus Episode 2 deutlich übersichtlicher. Da hat mir auch die Outfit von einer der Kämpferinnen besser gefallen.
Bitte? Check ich, ja.
Mhm. Und ich hatte das Gefühl, Star Wars war schon mal blutiger. Das hatte ich über sehr viele Phasen in diesem Film. Kann das sein? Also keines dieser Monster tötet irgendjemanden.
Ja. Es gab durchaus mal so eine Szene, da dachte ich, also wenn das jetzt nicht der Mandalorian ist, der Typ ist eigentlich tot. Da gibt es dieses eine Monster, das einfach den kompletten Oberkörper von Din einfach verschluckt oder halt ne, so beißt halt zu und der Kopf ist halt damit drin. Und ich denke mir einfach so, auch mit einem Helm überlebst du das nicht, weil auch der Helm hört irgendwo auf. Und dazwischen gibt's eine Stelle, in der man dann zupacken könnte. Aber gut. Es gibt viele Szenen, wo ich jetzt dachte, boah, eigentlich sollte der Typ jetzt tot sein. Eigentlich sollte
aber mir geht's ja gar nicht mal. Also, dass Mando jetzt nicht von irgendeinem random Monster getötet wird, okay. Ja. Aber danach gibt's auch ganz oft, die Monster gehen dann ja rogue. So diese Szenen, irgendein Monster greift nach einem oder beißt jemanden und wirft's dann aber nur weg.
Mhm.
Und da dachte ich mir so, also Star Wars war auch schon mal brutal. Also Episode 4 werden reinhaft irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt, es werden Köpfe abgetrennt. Episode 2, Boba Fett musste den Kopf seines Vaters in der Arena nach oben halten. Also da dachte ich mir dann so, ja komm, also irgendeiner von denen kann jetzt halt auch wirklich sterben, damit wir die Bedrohung dieser
Viecher zumindest sehen. Oder zumindest einen Arm verlieren, wie die Tradition es fast verlangt.
Sowas. Genau, so Tradition schneidet ihm einen Arm ab. Ja. Ich fand es dann auch relativ interessant, wie Mando das Ganze kalt gelassen hat. Er hat so diese Monster, klar, er befreit sie aus der Arena, diese ganzen Monster gehen rogue und wüten in der Stadt umher.
Ach, aber stimmt.
Da war so mein logischer Gedanke, ja gut, der wird jetzt die ganzen Aliens-Monsters erstmal erledigen, um die Unschuldigen zu schützen.
Eyes on the prize.
Und dann wird er Rotter holen. Und er sagt so, nope.
Eyes on the prize. Nö. Ich habe Prioritäten.
Genau. Ich soll Rotter nach Hause bringen. Ich muss diesen Coin-Ding festmachen. Das sind jetzt meine Ziele. Und da ist er dann auch rigoros. Schafft es dann auch mit Hilfe. Ach oh Gott, wie heißt denn der?
Sepp.
Von seinem.
Sepp Aurelius.
Sepp. Mit Hilfe seines Co-Piloten Rotter wieder einzufangen.
Auch hier
den
wieder.
Den wir kennen aus.
Rebels,
genau.
Genau. Was ich auch sehr cool fand, dass er hier sozusagen mit involviert ist. Auch hier so ein, ich sag jetzt mal nicht, dass das jetzt unglaublich wichtig war, dass er mit dabei wäre. Es ist auch hier wieder einfach Fanservice. Ja.
Oder da habe ich mir so die Frage gestellt, ob das vielleicht ursprünglich irgendwie so Carl Weathers Rolle hätte sein sollen. Oder ob irgendjemand, weil das war so mein Ding, ich dachte, irgendjemand aus der Serie wird ja bestimmt hier vorkommen.
Mhm.
Gut, Carl Weathers logischerweise
schwierig. Geht leider nicht mehr.
Ja. Vor 2 Jahren verstorben. Carla Cugino hat sich das selber kaputt gemacht.
True.
Aber ansonsten, es ist niemand. Ich habe immer damit gerechnet, dass wir jetzt irgendjemand aus der Serie sehen. Und wenn es nur diese Schrotthändlerin gewesen wäre, mit der er Kontakt hat. Oder
true, true, true.
Timothy Olyphant gewesen wäre. Oder irgendwie, da habe ich ein paar Mal damit gerechnet, okay, jetzt ist quasi der Moment, wo die und die Person auftaucht. Oder von mir aus eine Ahsoka. Oder irgendjemand. Und das ist ja nie passiert.
Und ich glaube, das ist die Frage. Was erwarten wir jetzt hier? Wir haben schon Cameos gehabt, ne? Wir haben Zeb. Wir haben vor allem auch gegen später dann auch noch mal Embo, der ja gerade für die jetzt zum Beispiel auch Clone Wars gesehen haben und wissen, okay, wer da mit den Hutten zu tun hat, dass der da auch mit involviert ist als Kopfgeldjäger, der so, ich sag jetzt mal, der nicht der Private, aber schon so einer, der öfters mit den Hutten halt zu tun hat, dass du das einfach so, ja, reicht das oder was will man eigentlich von so einem Film, weißt du? Das denke ich mir. Willst du, dass die Story irgendwie dann weitergesponnen wird? Weil ich auch irgendwie gehofft habe, sieht man vielleicht eine Bo-Katan oder sowas? Nee, hat es da alles nicht. Ich habe das Gefühl, es weiß, dass es teilweise nicht wirklich committen wollte, zu viel diese Story weiter zu erzählen, also diese große Story, die auch mit Thrawn und so weiter zu tun hat, die ja auch in Ahsoka dann weitergesponnen wird. Aber trotzdem, ja, hat man ja diese kleinen Easter Eggs beziehungsweise diese kleinen Fanservice-Momente dann trotzdem drin. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen inkonsequent ist in was sie sein wollen. Ne?
Spannend, ich sehe es nämlich ganz anders, weil für mich ist das sehr konsequent in dem Vorhaben, den Film so Mainstream-tauglich wie möglich zu machen.
Auch das ist wahr.
Nämlich niemanden abzuschrecken, weil, also ganz ehrlich, wer ist Zeb, wer ist Embo, das wissen doch nur die-hard Star-Wars-Fans.
Mhm.
Kein Mensch kennt die. Und wenn du halt
Ahsoka wäre.
Genau, wenn es eine Ahsoka wäre, wenn es irgendjemand wäre, den wir aus der Mandalorian-Serie kennen würden, dann hätte Mando vermutlich ganz anders mit denen agieren müssen, weil es eine gemeinsame Geschichte gibt.
Mhm.
Und dann hätte man wahrscheinlich als jemand, der nur diesen Film sieht, sich Fragen gestellt, so, wer ist dieser Typ, wer ist diese Frau, warum hat die auch so einen Mandalorian-Helm, wer ist die? Und wenn sie dann die Serie nicht gesehen haben, hätte es Fragen gegeben.
Ja, stimmt.
Hast du überhaupt keine Fragen, sondern dir ist von Anfang an klar, okay, dieser Typ ist doch anscheinend ein Kopfgeldjäger. Ach, guck mal, das süße Baby, oh, ist der knuffig.
Ja, genau.
Okay,
ja,
aber das ist dahin. Okay. Boah, der ist aber stark. Oh, ah, okay, fertig. Oh, das war aber nett. Also, es hat sich für mich ganz oft danach angefühlt, wir gehen den Weg des geringsten Widerstands, wir machen es allen recht und haben dabei aber vergessen, dass Star Wars-Fans verdammte Kack-Nerds sind und Star Wars in der Form vielleicht einfach nicht für den großen Mainstream gedacht ist. Vielleicht ist Star Wars nicht das neue MCU. Und vielleicht muss man sich dessen bewusst sein und nicht probieren, die zweite riesige IP aufzubauen, wo man sagt, wenn man alle 5 Filme einsieht, ist auch in Ordnung. Sondern belohnt doch die Leute, die ihre Zeit investiert haben. Gut, die vielleicht auch alles wieder vergessen haben von der Zeit, die sie investiert haben, wie ich über die 3. Staffel. Mhm. Aber belohnt doch diese Leute irgendwie, indem du darauf aufbaust, auf das, was die Leute kennen. Und das ist so dieses Hauptproblem, was ich mit dem Film habe. Es ist kein schlechter Film. Aber es ist ein so egaler Film.
Es ist vor allem ein egaler Star Wars Film, halt im Großen und Ganzen, in beiderlei Hinsicht. Weil genau, der Film, der hat den Vorteil, er steht alleine. Er kann auch so funktionieren. Gleichzeitig gibt er keinen Mehrwert für Hardcore Star Wars Fans. Und außer, dass es mehr Star Wars ist. Finde ich.
Das ja, das auf jeden Fall. Und es ist mehr Mando. Mando ist halt jetzt zu einem wahnsinnig coolen, ikonischen Charakter geworden.
ob man ihn jetzt überstrapazieren muss oder ob es da vielleicht nicht auch besser wäre. Gut, wir hatten jetzt ja, wie gesagt, 3 Jahre Pause. Mhm. Wenn man da ein bisschen Abstand zwischendrin hat oder ob man jetzt alles auserzählen muss, ist das gleiche wie bei Boba Fett. Ja, Boba Fett war so ikonisch und cool, obwohl wir nichts über ihn wussten. Und je mehr wir jetzt über ihn wissen, desto, naja, Book of Boba war jetzt
auch,
sind wir ehrlich, nicht die tollste Serie. Und je mehr wir auch über Din Djarin und den Mandalorian erfahren, desto mehr denke ich mir, boah, das passt jetzt aber eigentlich gar nicht mehr zu dem, wie wir diesen Charakter kennengelernt haben. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass ihn jeder Mando nennt.
Mhm.
Das fand ich irgendwie merkwürdig, weil er hat einen Namen und der Name ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Warum wird er nicht mit Namen angesprochen?
Ja, es ist wie, als würde ich dich immer Kalsi nennen.
Genau. Er wird die ganze Zeit auf seine Herkunft angesprochen.
Ja.
Dabei ist ja nur, also das, die Serie ist The Mandalorian, klar, und der Film heißt The Mandalorian. Vielleicht wären dann auch wieder die Casual-Fans verwirrt, wenn er mit Din Djarin angesprochen werden würde.
Ja.
Deshalb, das war immer so mein Ding. Warum macht man gerade das? Ja, okay, damit der Casual-Zuschauer versteht, worum es geht. Genauso, was ich eine wahnsinnig unnötige Szene fand. Also wir springen jetzt ein bisschen, um die Story kurz aufzuholen. Ja, sie holen dann diesen Rotter, der hat, sie holen diesen Coin, sie bringen die beide zurück zu der Neuen Republik. Dann ist die Chefin aus irgendeinem Grund sauer und es ist vollkommen egal, dass sie diesen Typ gestoppt haben. Er war anscheinend doch kein großer Bösewicht. Jetzt gibt es Stress mit den Hutten, weil die Hutten wollten ja eigentlich, dass Rotter stirbt. Die fühlen sich betrogen.
Und sie holen dann Embo und sagen,
genau, hol mal Mando. Der wird dann auch geholt und dann sind wir wieder auf Nal Hutta und dann gibt es die Szene, jetzt haben wir kurz aufgeholt, in der Mando quasi gegen diesen Wasserdrachenschlange kämpfen muss.
Und kurz davor, aber davor noch, ja,
haben wir die unnötigste Szene meiner Meinung nach im Film. Das ist nämlich, als ihm der Helm abgenommen wird.
Ich sag auch hier wieder, das ist Fanservice, beziehungsweise ist einfach noch mal ganz kurz der Beweis, hallo,
es ist wirklich
Pedro Pascal war am Set.
Genau.
So.
Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich meine, dass sie das machen, okay. Aber auch das hätte man irgendwie anders lösen können, meiner Meinung nach. Da hätte man irgendwie von mir aus wieder eine emotionale Szene mit Grogu machen können, wie das, glaube ich, auch in Staffel 1 war, als er vor ihm den Helm erst mal so ein bisschen gelockert hat, als er gegessen hat und Grogu ihn so ganz interessiert angeguckt hat. Nee, stattdessen wird ihm irgendwie der Helm abgenommen. Dann ist es ihm aber auch irgendwie relativ egal. Er sagt dann aber, ja, jetzt muss ich euch halt alle umbringen.
Weil ganz ehrlich, ihr habt
ja mein Gesicht gesehen.
Ganz ehrlich, aber ja. Mandalore ist ja auch wieder eingenommen. Er kann ja einfach wieder in die lebenden Wasser baden und dann ist es wieder okay.
Ja, das ist anscheinend auch sein Gedankengang gewesen, weil er hat danach nicht vor. Also eigentlich sagt sein Credo ihm, und das sagt er ja auch selber, ja, ich muss euch jetzt umbringen. Ihr habt mein Gesicht gesehen, ich muss euch jetzt umbringen, fertig. Nachdem er aber diesen Kampf gegen dieses Viech überlebt hat, ist sein erster Impuls zu fliehen. Und das passt dann nicht mit dem zusammen, was ich bisher über den Mandalorian gelernt habe.
Ich glaube.
Und deshalb fand ich diese Szene so unnötig. Also das hat das für mich im Kontext nicht gepasst.
Ah, interessant, dass du das jetzt so sagst. Mir ist es jetzt eher darum, also ich hatte das jetzt so interpretiert, dass den eher Grogu schützen möchte. Und er weiß, okay, die sind jetzt hier in einer Position, die jetzt einfach nicht gut ist. Dann würde er, glaube ich, lieber in Schande leben und später wiederkommen, als jetzt Grogu Schaden zukommen zu lassen. So habe ich das jetzt interpretiert. Mhm. Aber auch vor dem, auch hier noch dazwischen, zwischen dieser Konfrontation und dem Kampf mit dieser Drachenschlange, fand ich auch absolut, also dieses, ich weiß nicht, also, ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, es ist halt ein Star Wars Trope. Du bist in knietiefem Wasser, aber eigentlich auch nicht, weil wenn es der Plot braucht, dann ist das Wasser auf einmal 20, 30, keine Ahnung wie tief. aber man kann sich ja trotzdem gescheit da drin bewegen. Und ja, ich weiß nicht, also die Logik, die sich mir hier, die hat sich mir nicht entschlossen, weil dann auch diese komischen Tierviecher dann auch da waren, diese Wasserbewohner, die dann erstmal gegen Mando gekämpft haben Und erst dann kam die Drachenschlange. Und ich denke mir, wenn ich eines von diesen Viechern wäre, würde ich sicherlich nicht in der gleichen Höhle hausen oder in diesem gleichen, keine Ahnung, was das ist. Da kommst du kommst ja da nicht raus. Also, Die wird dort freiwillig nicht da irgendwie schauen, dass ich groß Krawall mache, weil ich genau wüsste, dass diese Drachenschlange dann auf den Plan gerufen wird. Also da würde ich, also das war für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und das hat mich ein bisschen arg rausgenommen. Einmal, wie gesagt, dieses klassische Trope, dass das Wasser ist tief, aber eigentlich auch nicht. Und dieser ganze Kampf mit diesen drei Wasserviechern, ich weiß leider nicht, was das für eine Rasse sein soll, haben bestimmt auch einen Namen und eine sehr, sehr, sehr tiefe Backstory auf Jedipedia oder Wikipedia. Warum die da auch da unten drin sind und vor allem sich nicht in die Hose scheißen, weil da einfach eine 20 Meter Elden Ring Bossschlange am Start ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Also, ja, das müssen sie haben, aber der Kampf, der war wirklich imposant und krass. Da saß ich auch schon, der hat mich abgeholt, da saß ich wirklich schon ein bisschen wie beim Videospielen, wenn man so relaxed so im Stuhl drin sitzt. Nee, locked in, ich bin nach vorne. Ich bin nach vorne. Ja. Und ja, das war schon krass. Und dann natürlich, er wird dann halt verletzt und dann kommt halt von oben nochmal, auch wenn du jetzt gewinnst, das Gift wird dich töten. So gefühlt. Entschuldigung, da müssen wir jetzt nochmal kurz mal ein bisschen zurückgehen.
Ja, ich hab's gerade gedacht, die Anzellaner.
Die Anzellaner. Die Süßis. Babu Frick ist okay.
Sie sind schon cute.
Aber
sie sind schon cute.
Also die sind mir jetzt über die letzten zwei Filme schon. Also jetzt war Babu Frick war in Episode 8 und 9. Nee, 9.
War 9.
Nur in 9.
In 8. Ja, genau. Er setzt doch C3PO zurück.
Ja, stimmt. Ja, genau. Also das wusste ich. Aber ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, dass sie nur in 9 waren. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Weil ich habe das Gefühl, dass die noch woanders aufkommen. Aber ist ja auch egal, weil Babu Frick ging mir ein bisschen auf die Nerven, aber die vier jetzt hier, die sozusagen, das sind ja mechanische wirkliche Heinzelmännchen, die ja wirklich nachts oder einfach saugut sind in Dinge reparieren. Stimmt, und so. Ja. Und ja, erstmal angeheuert wurden von Din Djarin, die Razor Crest, die er bekommen hat, als Voranzahlung,
ja, klar,
den Coin zu bekommen. Die ist ja auch wieder, finde ich okay. Geben wir ihm.
Ja.
Geben wir ihm.
Aber warum hat man sie dann überhaupt zerstört? Also, das ist halt auch wieder so, gib ihm doch. Aber nee, wir haben das gleiche Modell zufällig gefunden und haben es gleich lackiert. So, oh, come on, Bro. Also,
it's the same, but different, weil es ist Stock.
Also, same.
Ja, genau.
But still different. But still same.
Ja, auf jeden Fall. Different. Die Anzellaner, die vier Stück. Frag mich nicht, wie die heißen. Die haben aber, glaube ich, auch Namen.
1, 2, 3 und 4.
Ja, die sind ja dann auch praktisch mit dabei, wenn Embo den Mandalorian gefangen nimmt und mitnimmt nach Nauta. Einer davon ist dann auch auf dem Schiff mit dabei, weil er von Embos Spürhund so mitgebracht wurde. Und die anderen drei und Grogu werden dann zurückgelassen. Und da muss ich sagen, das war schon fucking cool. Diese ganz kurze Montage, wenn sich Grogu die Ausrüstung schnappt und sich die Rüstung anlegt. Das war schon cute. Das war schon cool.
Dieser Schnitt.
Ja.
Wie er in dem viel zu kleinen Flugzeug drin steht. Das war für mich der Peak-Comedy-Moment des Films.
Hat mich mitgenommen. Es ist sehr billig, aber es funktioniert und das ist okay. Weil es ist Grogu. Und Grogu verzeiht
mir. Grogu funktioniert auch in dem Film. Grogu ist.
Ja.
Ich hatte ein bisschen Angst, wobei da kommen wir vielleicht doch gleich drauf, dass sie zu sehr auf, ach, guck mal, wie cute er ist und guck mal, das ist unser Baby Groot und.
Es gibt genug Momente.
Natürlich ist. Genau, also es gibt genug, es hält sich aber meiner Meinung nach einigermaßen in Grenzen. Was das auch wieder so ein bisschen wettmacht, finde ich, sowohl bei Grogu als auch bei den Anzellanern, dass es Puppen sind und dass man sieht, dass es Puppen sind und dass das verdammt gut gemacht ist.
Ja, und das wollte ich auch sagen, Das ist genau da auch einer, also das ist auch einer dieser Punkte, bei denen ich sage, mega, dass sie das gemacht haben, dass sie wirklich viel auf praktische Effekte setzen. Später dann auch noch mal diese zwei großen Maschinen vor den Hutten, vor dem Eingang zu dem Quartier der Zwillinge, komplett Stop Motion. Das ist ja, das hat funktioniert. Das war mega, mega geil. Und wahrscheinlich auch hier mittlerweile, würde ich jetzt einfach mal behaupten, teurer als das am Computer zu erstellen. Und da sage ich jetzt mal Punkt für das Budget, dass man das halt machen konnte. Und ja, diese praktischen Effekte, die hier benutzt wurden, das auch absolut, hat mich absolut abgeholt. Das war sehr, sehr gut. Und als Selana möchte ich jetzt sagen, nicht nur cuter, aber vor allem auch nützlicher als Ewoks.
Auf jeden Fall, das waren Erdenmänner. Also, dass die dann nicht direkt gesagt haben, als sie ihren vierten wieder geholt haben, wir hauen jetzt ab, sondern wir müssen Mando befreien, wir müssen Mando helfen und so. Das fand ich schon cool. Und dann diese furchtbar tragische Szene quasi, als sie alle zum rettenden Raumschiff rennen und wir aber eigentlich schon wissen, Alter, Mando wird da niemals reinpassen. Und er dann auch so diese bittere Realisierung, ja, okay, ey, geh du vor, ich passe da nicht rein.
Ich halte sie auf.
Grogu gar nicht versteht, warum, komm doch mit. Ich passe da nicht rein.
Und dann
versprechen, wir kommen wieder.
Ja, come on, Baby. Das war ja halt auch schon wieder geil. Und die das dann auch machen. Und
das sind Ehrenmänner.
Das sind einfach richtige Babos. Das ist cool, auf jeden Fall.
Richtige Babo-Freaks.
Ja, und Mist, jetzt springen wir gerade wieder. Also,
jetzt sind wir ja quasi, jetzt sind wir ja in der Situation, die müssen weg,
genau,
im Raumschiff,
sind sie und auch.
Mando bleibt zurück.
Mando bleibt zurück, wehrt so die letzten oder so ein paar Droiden ab und verschafft Grogu und den Anzelanern sozusagen dann die Zeit, die sie brauchen, um zu fliehen. Dadurch, dass er von der Drachenschlange gebissen oder halt verletzt wurde, ist Mando praktisch eigentlich am Abnippeln, fällt in Ohnmacht und dann siehst du schon die ersten Insekten, die sich dann in 100 Scharen über den her machen. Und dann der große Reveal. Grogu ist geblieben und snackt. Snackt an dem Skorpion.
Snackt alles weg.
Diese Viecher kommen auch alle nicht wieder, ne? Solange wie Din Djarin, Mando bewusstlos ist.
Ja, also die wissen ja, wer auf ihn aufpasst. Ja,
die wissen, und
wenn,
jetzt,
wenn der Film eins etabliert für Leute, die die Serie nicht kennen, dann das Grogu frisst.
Ja,
das war alles. Und die ganze Zeit.
Ja.
Das hat mir auch sehr gefallen. Den ganzen Film über jedes Mal, wenn Grogu was gefressen hat, habe ich gelacht.
Ja.
Also ich finde das witzig, wenn dieses Ding was frisst.
Ja.
Ich erinnere mich doch dran, wie er die Eier von der Frog Lady gegessen hat. Das war ein bisschen
weird.
Das war ein bisschen traumatisch vielleicht. Frog Lady making frog noises. aber hier hat er die ganze Zeit nur legale Sachen gegessen.
Sozusagen.
Soweit ich das
oder Dinge, die bei denen es jetzt nicht so schlimm ist. Und wir haben dann die, finde ich, schon herzzerreißende Szene, sage ich jetzt mal, oder die Szenen, in denen Grogu dann Mando sozusagen versteckt und überlegt, was er jetzt machen soll.
Mhm.
Ja, was ich dann auch total, also hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Ich fand das eigentlich total cool, dass du da diesen Shift hattest. Fürs Pacing war das absolut katastrophal insgesamt. Die kommen wir auch noch dazu.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie schön, dass sie das so mit reingemacht haben, weil dann hattest du einfach irgendwie noch mal 20 Minuten Grogu-Solo-Show, in denen erstmal etabliert wird, dass. Und der Kommentar kommt nicht von mir, den habe ich auch irgendwo auf Reddit gelesen, dass es einfach Kanon ist, dass es ein Instinkt der Rasse ist, der Yoda und Grogu angehört, Lehmhütten zu bauen. einfach Lehmhütten, in denen die dann drin hausen. Und baut er eine und dann mit seinen Machtkräften schiebt er Mando rein und dann, da hast du dann auch wieder den nächsten billigen Lacher.
Den ersten Lacher habe ich gemacht.
Ja, ich
den
auch.
Den zweiten und dritten nicht mehr.
Ja, genau. Den zweiten und dritten hättest du nicht gebraucht, aber der erste. Wenn er ihn reinschiebt und du dann einfach nur dieses Kong hörst, weil der Helm dann dran schiebt. Ja, naja. Und
ja, das war dann halt so die Grogu-Folge. Das war für
richtig,
mich genau. Von dieser vierten Staffel, die wir gesehen haben, war das die dritte Folge. Das ist die Grogu-zentrische.
Ja.
Da, er hat ja auch innerhalb dieser Folge hat er ja auch noch so eine Montage,
ja.
Wo wir ihn dann immer sehen, jetzt ist er gerade am Meditieren, jetzt macht er das, jetzt macht er das.
Dann hat er noch einen Stock gefunden, nichts. Mit dem er dann rumläuft.
Ja,
mit dem er dann hier, wie heißt so Glühwürmchen abwehrt dann auch. Ja, sau cute. Sau cute. Da musste ich an dieses eine Bad Lip Reading Musikvideo denken mit den Seagulls. Kennst du das?
Nee.
Moment, du kennst das nicht? Wenn wir mit der Aufnahme vorbei sind, schaust du dir das bitte an. Das ist, also es gibt ein, okay. Also es gab mal, oder es gibt immer noch so einen YouTube-Kanal, der macht so Bad Lip Sync oder Lip Readings. Mhm. Dann sind wir da so Clips aus Filmen und oder aus Sport-Events und die synchronisieren das sozusagen danach. Und die haben Szenen aus Star Wars Episode 7 genommen. Entschuldigung, Episode 5, wenn Yoda gerade Luke trainiert und das Bad Lip Sync Reading oder das Bad Lip Reading ist ein ganzer Song, in dem es darum geht, dass Yoda die ganze Zeit von Möwen angegriffen wird. Und da können wir Seagulls, stop it now. Hey, schau dir das an, das ist Internet.
Okay.
Das ist Internet 101, das muss man kennen. Also das war das.
Das hört sich ziemlich dumm an.
Es ist dumm, aber genauso genial. Ja, und dann Convenient Plotting. Mhm. Grogu findet dann eine Hütte, in der der Typ sah ein bisschen aus wie so, ja, ich dachte erst, das sieht so aus wie einer, der Sebulbas-Rasse angehört, aber ist wohl irgendwie doch nicht der Fall. Und
ich finde, der sah aus wie Rango. Kennst du Rango aus diesem?
Ja, aus dem der Film mit Johnny Depp.
Animationsfilm. Ja,
oder an den hier, oder der eine aus Monster ist, Monster AG. Der heißt Randall.
Ach, Randall.
Mhm. Ja, der könnte das auch sein. Ja.
Auch der hat bestimmt eine richtig krasse Lore.
100 Pro, das ist bestimmt irgendwie so ein alter, so ein ehemaliger, ich sag, das ist ein ehemaliger Podracing-Pilot, der für Ersatzteile zu den Hutten ist und die Hutten haben dann sozusagen ihn beschissen. Er ist geflohen, aber weil er keinen Schaden mehr anrichten kann, haben sie ihn halt walten lassen und deswegen darf er da chillen.
Und der war bestimmt mal abhängig nach Deathsticks.
Wahrscheinlich.
Der war im kompletten, also der war, hat alles erreicht und hat falsche Freunde gekriegt.
Tief gefallen.
Hat quasi die Dewey Cox Story erlebt, aber als Podracer und dann an Deathsticks zugrunde gegangen und lebt jetzt da den Rest seiner Tage.
Ein ehrliches und einfaches Leben.
Genau.
Ja, hat ihn auch, die ganze Experience hat ihn auch so ein bisschen geerdet. Deswegen ist er auch gar nicht sauer, dass da hier dieser kleine grüne Wicht regelmäßig dann so rüberkommt und Fisch klaut. Und verpfeift ihn auch nicht, als Embo auf einmal auftaucht und ja, ihm praktisch erzählt, dass sie genau den suchen, zusammen mit Mando. Aber auch wie die Anzillianer ist auch er ein Ehrenmann, verpfeift sie nicht. Noch viel besser, er erstellt noch schnell ein Gegengift.
Was man halt so macht, ja.
Mhm.
Das hat er halt zufällig noch im Lager gehabt hinten.
Ja, hat euch schön zusammengebastelt und Mini, ja, Grogu rennt dann einfach und das ist so cute und dann rennt er. Aber er weiß, er rennt halt um sein Leben oder um Mandos Leben und gibt ihm das dann zu essen. Also diese Fütterszene auch hier ist ja auch hier praktisch.
Mhm.
Auch hier echt gut gemacht.
Da haben sie geflext. Fand ich aber auch cool, durften sie ruhig.
Ist in Ordnung. Ganz ehrlich, alles, was praktische Effekte hat, flex bitte. Ist in Ordnung. Mhm. Macht das. Und dann legt er sich hin. Und ganz ehrlich, wenn sie jetzt richtig Eier gehabt hätten, dann wäre Grogu aufgewacht. Der wacht ja dann auf und er ist ja dann hier, dann ist die Hütte ist leer und er geht raus und er sieht Mando. Und Mando ist putzmunter, als ob nichts gewesen wäre. Und sie leben weiter. Aber dann gibt's einen Cut. und er wacht wieder auf. Und Mando ist gestorben. Das wäre, Alter, das wäre so krass. Wenn sie, also hätten sie das niemals im Leben gemacht. Aber das wäre richtig heftig, wenn das einfach nur ein Traum war von ihm. So ein Wunschtraum.
Das Ding ist halt, der Film, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, der Film hat ja die ganze Zeit über dieses Thema Sterblichkeit. Und irgendwann ist Grogu auf sich alleine richtig, gestellt.
Ja.
Und Grogu hat eine ganz andere Lebensspanne als Mando. Und es wird früher oder später soweit kommen. Und er wird alleine sein. Und er muss für sich selber sorgen. Und Mando kann ihn nicht immer beschützen. Und das und das und das. Deshalb, auf irgendeine Art und Weise, ich meine, auch mir war klar, dass er nicht sterben wird. Aber es wäre auf eine Art und Weise konsequent gewesen.
Ja, vor allem,
weil,
ja, Entschuldigung.
Ja, sie haben ja probiert dann dieses, ja, guck mal, Grogu kommt auch alleine klar und eben in dieser 20-minütigen Sequenz probiert, ihn zu etablieren. Das Ganze hat für mich ehrlich gesagt eher gewirkt wie eine Folge von dieser I Am Groot-Miniserie. Weil es war halt dann auch wieder nur, ach, der kleine Süße und jetzt macht er das und jetzt macht er das. Und
der aber auch versucht, alleine klarzukommen. Ne?
Ja.
Das ja dann auch so ein bisschen so dieses Ding ist. Ist das aber auch schon, zählt das schon als Charakterentwicklung? Weiß nicht.
Kann ich jetzt auf jeden Fall sagen. Fand ich diese Line von Mando dann cool. Da haben ja auch manche gesagt, sie hätten sich da eine emotionalere Dankesrede irgendwie von Mando gewünscht. Ich finde, das hätte nicht so ganz gepasst. Stattdessen sagt er nur, the old protect the young and then the young protect the old. This is the way. Und das finde ich ein geiles Zitat, auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, weil Grogu ja viel älter ist als er. Aber
ja.
Da sind wir jetzt in
ja, da würden wir uns jetzt verhaspeln in Details.
Geistigem Alter, nicht im physischen Alter, wie jetzt einfach
baut. Und das ist auch sehr, ja, sehr interessant. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass er dann, also auch einfach wieder hier unrealistisch, sage ich jetzt mal, dass der einfach wieder komplett auf 100% ist.
Ja,
dass der sich rauszwängen konnte aus dieser kleinen, engen Lehmhütte, ohne Grogu aufzuwecken. Und dann einfach direkt sagt, let's fuck shit up. Ja, und dann einfach dann so also wir haben jetzt hier zwei Optionen. Entweder wir hauen jetzt ab. Oder wir gehen jetzt richtig all in. Und retten Rotter und schauen zu, dass ich nicht schon wieder hier in diesen komischen lebenden Wassern baden muss. Und bring die Droiden um. Und ja, sie entscheiden sich dafür, dass sie jetzt diesen darf ich auch ganz kurz hier sagen. Man weiß auch nicht so wirklich, wie viel Zeit ist denn da jetzt auch zwischen all dem irgendwie vergangen. Weil sie ja dann auch anmerken, sie benutzen ja jetzt, um das Hauptquartier der Hutten anzugreifen, das Raumschiff, mit dem Rotter eigentlich in Sicherheit gebracht werden sollte. Dieses ist allerdings noch komplett überwachsen.
Das dachte ich mir auch.
Als ob das
habe ich nicht verstanden.
Monate, wenn nicht sogar jahrelang irgendwie leer stand. Also das war irgendwie komplett inkonsequent, fand ich ein bisschen komisch. Ich fand auch, dass da jetzt noch mal so diese Kampfszene da innen drin, also fand ich jetzt nicht so wirklich nötig. Ja, und dann geht halt der Endkampf sozusagen dann los, dass sie dann in diesen Palast eindringen, 9-11-Style, und sich dann durch die Druiden durchkämpfen, bis sie dann, wie gesagt, dann auch an der Türe dann landen, wo diese zwei großen, imposanten Druiden dann auch noch mal, wie du es auch vorhin gesagt hast, wie so ein Elden Ring-Bosskampf, da noch mal jetzt hier sich dann mit Mando gemessen haben. Und auch hier wieder mega, mega geil, dass das halt auch wirklich Stop-Motion dann auch puppetiert wurde, gemacht wurde. Das finde ich, ja, auch hier wieder, yay, Practical Effects. Und dann Grogu befreit Rotter aus seinem, wie sagt man denn, ewigen
Folter,
aus seiner ewigen Foltermaschine, genau. Und Rotter sagt dann so, okay, ich kämpfe jetzt gegen meinen Onkel und gegen meine Tante. Und Embo nimmt sich dann Mando vor. Und dann gibt's dann einfach diese zwei Kämpfe, die parallel ablaufen, in denen ich mir auch denke, so, okay, diese drei schneckenähnlichen Riesenviecher, die sich da jetzt umeinander winden,
Ja, ich muss sagen, ich fand diese Art, wie Rotter gekämpft
hat,
diese Agilität, die er hat, die wir von Hutten nicht gewöhnt sind.
Absolut nicht.
Fand ich cool. Wie sie, also was sie daraus gemacht haben und wie sie das dargestellt haben, indem er sich halt immer so
hin und her rollt.
Genau, das schlängelt ja auch irgendwie trotz seiner imposanten
Größe.
Statur. Mhm. Das fand ich stark gelöst. Das fand ich einen coolen Kampf und da habe ich gerne auch dann immer wieder hin und her gewechselt zwischen Grogu und dem Hund, die drei Hutten und eben Embo und Mando.
Ja, und genau, praktisch diese Falltüre, in der Mando vorher schon runtergefallen ist in diese Grotte der Drachenschlange, der Dragonsnake. Ja, da fallen jetzt diese drei Hutten dann rein und auch hier wieder, jetzt weiß ja Grogu wieder, dass er Machtkräfte hat. Und schafft es Rotter dann hochzuheben mit der Macht und verhindert dadurch, dass er eben runterfällt, weil dann ihn sonst das gleiche Schicksal ereilt hätte wie den Zwillingen, die einfach dann von der Dragonsnake dann aufgegessen werden, verschmaust werden. Ja, während Ember sagt, ich fick ab. Ich gehe jetzt. Das ist mir zu teuer.
Ja, so ziemlich. Du denkst dann auch einfach, okay, dafür wurde ich nicht bezahlt. Oder offensichtlich, mein Auftraggeber können mich jetzt eh nicht mehr bezahlen.
Genau, genau.
Die sind jetzt offensichtlich tot.
Und brauchen wir nicht mehr.
Die Droiden scheinen aber trotzdem noch in der Überhand zu sein. Und letzten Endes werden der Mandalorian und seine Freunde dann unter der Führung quasi der Anzelaner gerettet.
Stimmt, ja, genau.
Die Neue Republik ist da und
mit Y-Wings,
schießt alles mit X-Wings zusammen und macht alles kaputt.
Ach, das war cool.
Mit coolen Star Wars-Flugzeugen, ja, wo ich dann auch dachte, oh, das ist ein Ding, oh, das ist ein Yoda, oh, da, guck mal, das habe ich schon aus Lego gebaut.
Das war dann auch wieder ganz gut. Das ist, ich sag nicht mal, das ist kein Fanservice-Moment, weil das ist einfach Star Wars. Und das war schon sehr, sehr nice. Ich fand auch das Design dieser Schiffe der Hutten auch ziemlich cool, dass die dann auch praktisch so katapultmäßig rausgeschleudert werden aus so Kanonen. Mhm. Und dann müssen die Flügel praktisch nur noch zack auseinanderziehen und dann geht das bei denen schon los mit dem Flug. Fand ich auch ganz nice. Also da, es ist auch wieder ein Stück weit Worldbuilding, die mir gefällt, weil das wirklich mal was anderes dann auch ist. Ja, genau. Und dann kommt halt raus, dass, also hier Sigourney Weavers Charakter, diese Commander, ich weiß nicht, ist sie ein Commander oder ist sie Lieutenant, Colonel, irgendwie sowas. Irgendein hohes militärisches Tier bei der Neuen Republik. Bestätigt dann praktisch, ja gut, also hier der Jarno-Coin, der hat halt sehr viel gelabert und er und die Zwillinge haben halt zusammengearbeitet und genau, Rotter schlägt das Angebot von Mando aus, dass er ihn jetzt in Sicherheit bringt. Weil wir wissen ja, wie es beim letzten Mal ausging. Aber stattdessen möchte Rotter hier weiterhin die Sünden seines Vaters sozusagen abbezahlen. Also nicht mal abbezahlen, sondern einfach, er möchte sich dem loslösen und entscheidet sich dann auch, mit der Neuen Republik zu bleiben, um denen dann auch zu helfen. Weil, wie Jon Snow, he doesn't want it. Er will dieses Verbrechensimperium nicht erben. Wir wissen ja auch, auf Tatooine ist das eh schon längst Boba Fett.
Ach, stimmt ja.
Ja, und, und Grogu und Mando fliegen mit der Razor Crest in den Sonnenuntergang. Wow.
Dem nächsten Abenteuer.
Dem nächsten Abenteuer entgegen. Ja, genau. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? ja, wie gesagt, also was ich fand's halt, wie wir es jetzt auch schon öfters jetzt hier angemerkt haben, es wirkte wie eine Mini-Staffel. Es gab ja, glaube ich, sogar in einer Szene, und ich weiß es nicht mehr was, wirklich auch so ein Cut, bei dem dann auch so ein Fade-Out drin war, der einfach genauso suggeriert, hier hast du auch einen Cut, der würde jetzt perfekt reinpassen. Wenn das eine Serie wäre, jetzt würden die Credits laufen. Und da müsste man noch mal eine Woche warten, bis die nächste Folge rauskommt. Aber ja, ich habe jetzt außer eben diesen zwei, drei Dingen jetzt eben nicht gemerkt, dass es wirklich ein Spielfilm sein soll. Und auch vom Budget her, finde ich jetzt, sah das jetzt nicht arg nach viel mehr aus. Weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Also, jetzt irgendwelche, ich sag jetzt mal, Spielereien, was die Kameraführung angeht, auch was so Aspect Ratios angeht oder auch generell, wie manche Szenen dann auch inszeniert werden. Das Feeling hat sich bei mir nicht wirklich, ja, nicht wirklich eingestellt.
Nee, also nach diesen ersten 15 Minuten überhaupt nicht mehr.
Gell?
Und das größte Problem, was ich dann so mit dem Film habe, neben diesem, es wird nur auf den Mainstream geguckt und das ist die falsche Zielgruppe vielleicht für den Film, ist es dieses, es ist keine Serie, es ist aber auch kein Film, sondern es will beides sein und ist dadurch aber gar nichts, weil du hast diese Struktur, diese Handlung, die bietet sich für einen Film meiner Meinung nach einfach nicht an. Es ist der Erzählstruktur, wie sie in einer Serie gewesen wäre, dadurch, dass du halt aber nur 2 Stunden zur Verfügung hast, hast du ein komplett anderes Pacing und das Pacing war so off.
Das Pacing
also war echt, den kompletten Film über. Ich finde, es war nicht nur während diesem Mando macht, Grogu macht jetzt Grogu-Dinge, sondern die ganze Zeit, du fängst Action geladen an, dann hast du eine Bremse drin, okay, dann geht er zu den Hutten, dann hast du Action im Kolosseum und dann hast du diesen Typen, der eigentlich der große Böse sein sollte, den hast du aber nach einer Dreiviertelstunde schon gefangen, dann bringst du den zurück. Okay, nee, wir gehen eigentlich auf was ganz anderes. Wir müssen jetzt wieder zurück zu den Hutten. Das sind die eigentlichen Bösen. Okay, wir konfrontieren die. Naja, aber jetzt machen wir wieder eine Pause, weil jetzt muss man erstmal dieses Mando-Dings mit Grogu geklärt werden. Also das war immer wieder Vollgas, Handbremse, Vollgas, Handbremse, Vollgas, Handbremse. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und das hat mich die meiste Zeit über komplett rausgenommen.
Ja.
Und das ist wirklich schade. Weil dann sage ich, dann mach doch eine Serie draus. Ich würde auch mal sagen, finanziell, ja, weiß ich nicht, bei einem Budget von 165 Millionen hat er aktuell 295 eingespielt. Ist kein Flop, ist auch, ja klar, er hat das Budget fast verdoppelt. Aber ist, glaube ich, nicht das, was man sich von einem Star-Wars-Film erwartet. Ein Box-Office von 300 Millionen? Ich glaube, da hätte man mit anderen Zahlen gerechnet. Und dann muss man sich jetzt halt vor allem jetzt die Frage stellen, ja, woran hat er gelegen? Ist es dann wirklich das Problem, dass es zu Mainstream war, nicht Mainstream genug, dass das Marketing irgendwie nicht funktionierte, dass der Film zu spät kam? Da wird es ganz viele Gründe dafür geben, warum das alles nicht funktioniert hat. Und für mich jetzt so im Nachhinein, klar, ich habe zum Boxoffice beigetragen, weil ich 2-mal im Kino war, habe jetzt aber auch nicht die Muße zu sagen, boah, den muss ich mir jetzt noch ein paar Mal angucken. Also da bin ich aus Episode 9, ich weiß, alle hassen Episode 9, schlimmster Film der Welt, bin ich rausgegangen, den habe ich 3-mal im Kino gesehen und habe den seitdem, glaube ich, noch 2-mal gesehen, weil sich das zumindest wie ein Film angefühlt hat, weil sich das wie Anfang, Mitte und Ende angefühlt hat. Dass die Story teilweise hanebüchen ist, ist okay, aber du hast eine Charakterentwicklung drin, Charaktere sind am Anfang des Films an einer anderen Position als am Ende des Films. Du könntest den Mando-Film einfach in einem Loop immer wieder abspielen. Also am Ende fliegen sie ja quasi ihrem nächsten Abenteuer entgegen. Das kann dann einfach wieder der Anfang vom Film sein und den kannst du immer so weitermachen. Und das funktioniert als Serie, das funktioniert für mich aber nicht als Film. Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn aber auch nicht gut. Für mich ist es ein wahnsinnig mittelmäßiger Film. Und wenn diese erste Viertelstunde nicht gewesen wäre, dann wäre ich komplett enttäuscht gewesen. Ja. Und das ist,
okay,
das ist schade. Von einem Charakter, den ich eigentlich sehr mag, der mir sehr viel gegeben hat. Und es ist auch nicht so, dass mich dieses, oh, Grogu ist, jetzt müssen sie da diesen kleinen Süßen mit reinbringen. Das finde ich vollkommen okay, weil Star Wars war auch schon immer irgendwo kitsch. Alle Star Wars-Filme sind kitschig.
Und auch für die Familie, genau. Dass du da irgendwie dann
auch. Genau, und es gab schon immer auch kleine, süße Dinger. Das hat sich mit der Zeit vielleicht ein bisschen gewandelt. Aber ich sag mal, ein R2-D2 ist auch, ach, guck mal, dieser kleine, ach, guck mal, was für lustige Geräusche der macht und so. Also, das war schon immer Teil von Star Wars und hat für mich auch schon immer dazugehört. Das ist definitiv nicht mein Kritikpunkt. Der Kritikpunkt ist, die Handlung nimmt für mich keinen Einfluss auf den Charakter des Mandalorian, und das ist schade. Der Film teast ganz viele Themen an oder ganz oft ein Thema an, was er nicht auserzählt. Und das Pacing ist furchtbar. Und er ist zu sehr auf dem Mainstream. Das sind meine vier Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Und die wiegen für mich aber doch dann ganz schön.
Ja, verstehe ich.
Viel.
Ich werde jetzt keine einzelnen Punkte da jetzt auch noch mal aufzählen. Ich glaube, da sind wir beide relativ d'accord miteinander, was das angeht. Und ja, irgendwie, ich werte ja dann die Sachen dann am Ende dann auch so, war ich unterhalten. Ja, war ich jetzt schon. Wenn ich es jetzt aber von einem kritischen Standpunkt dann auch betrachte, wenn ich es auch als von einem Standpunkt betrachte, als Star Wars-Fan, ich würde nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber irgendwie, ich hätte mir mehr erhofft. Vor allem, du sagst es ja auch vorhin, dass da schon so ein Thema das war, Sterblichkeit, man ist nicht immer dann da. Da finde ich, hat es jetzt auch von Seiten von Mando jetzt nicht wirklich, also er als Charakter ist da nicht so krass noch weiter darauf eingegangen. Generell auch mit Grogu, dass er auch, finde ich, zumindest was so kampftechnisch zu tun hat, relativ wenig Action erfahren. Du hast ganz am Anfang was gesehen und am Ende dann natürlich auch, aber wie er seine Kräfte, also jetzt hier die Szene im Kolosseum zum Beispiel, das ist ein flimsiger Käfig. Also der hätte auch bestimmt da selber irgendwie noch was machen können, was selber. Und auch so, ich meine, er hat unter Luke Skywalker trainiert, gut, nicht unglaublich lang, aber trotzdem. Mhm. Und hatte ja davor auch schon Leute, die ihn trainiert haben. Bisschen underutilized, ein bisschen zu wenig Grogu im Sinne von seine Kräfte benutzend halt gehabt. Ja, aber letztendlich, es war jetzt keine Verschwendung für mich, den jetzt gesehen zu haben. Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt zum Beispiel mein erster Star Wars Film wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt 7- oder 8-, 9-jähriger Bub und mein Papa nimmt mich mit, den anzuschauen. Ich brauche da keine Vorgeschichte. Ich muss nicht wissen, wer ist und was es mit den Hutten auf sich hat und was weiß ich. Ich glaube, ich hätte wahnsinnig viel Spaß damit. Und ich glaube, das wäre richtig cool, wenn das mein erster Star Wars-Film gewesen wäre. Ja, so generell, aber es hat Spaß gemacht. Ich fand die Choreografien auch sehr, sehr gut. Also die ganzen Kampfszenen waren an sich schon sehr, sehr gut gemacht. Aber auch hier Pacing, und ich glaube, sie hätten da schon mehr auf diese härteren Themen durchaus auch eingehen können. Ich bin mal gespannt, wenn der Film jetzt halt gut performt, gibt's natürlich die Überlegung, ob man da noch mal weitermachen soll, dass man weiter solche isolierten Abenteuer da noch mal machen möchte, sodass man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man wieder eine Staffel macht, ich schau mal in die Zukunft und sag, es kommen jetzt noch 2 Filme raus und dann kommt eine neue Staffel. Und dann hast du diesen Moment wie in Episode 2, wo Anakin schon ja eben älter ist und mit Obi-Wan darüber redet, hey, erinnerst du dich noch, als wir das und das gemacht haben? Oh ja, und da ist ja das und das passiert. Das bekommen wir jetzt gerade alles, diese Abenteuer bekommen wir gerade vorgeschoben oder die bekommen wir jetzt gerade einfach zu sehen. Diese Sachen, die dann vielleicht in der Serie irgendwann mal kurz beiläufig erwähnt werden, die würden halt jetzt hier ausgespielt werden. Die Frage ist halt, wie lange machen die Zuschauer das noch mit, dass sie sagen würden, ich schaue mir jetzt noch mal so einen Film an, noch mal so Mandalorian, und dann hat keine Ahnung, Mandalorian, Grogu und keine Ahnung, das Geheimnis der verschwundenen Droidikas oder so. Ist schwierig. Ich hatte jetzt einigermaßen Spaß mit dem Film. Ich brauche den aber jetzt im Kino nicht nochmal anschauen. Aber ich persönlich hätte, wenn dann doch lieber noch eine Staffel, glaube ich. Ja. Außerdem gab es kein Roger von den Druiden, die offensichtlich auch auf Nahutta waren. Aber ja, haben sie wohl nicht mehr.
Unwatchable.
Unwatchable, literally.
Ja. Unwatchable.
Ist okay.
Ja. Ich meine, wir warten ab. Wahrscheinlich sprechen wir in ein paar Jahren dann über das nächste Projekt, was auch immer da kommen mag. Ich bin bei Star Wars mittlerweile. Ich gebe auch gar nichts mehr auf. Das und das kommt, das und das wird angekündigt, das und das wird produziert. Also wenn alle Star Wars-Filme, die seit 15 Jahren jemals angekündigt wurden oder besprochen wurden, gekommen wären, dann könnte man sich mehr retten können. Was es nicht alles für Trilogien gibt und wer nicht alles was macht und David Benioff und D.B. Weiss und Taika Waititi und Catherine Bigelow hätte doch mal was machen sollen.
Ja, sie hätte, ja, und das, noch, und da muss ich sagen, das finde ich wahnsinnig schade, weil sie eigentlich den Rogue Squadron Film machen wollte.
So rum, ja.
Und da hätte ich Bock drauf, weil ich finde, also ich habe die Rogue Squadron Spiele geliebt. Das nächste, was wir halt bekommen werden, ist halt Star Wars Starfighter mit Ryan Gosling.
Abwarten. Ist da irgendwas schon gedreht worden? Ist da irgendwas schon produziert worden?
Ich meine, dass vor gar nicht mal so langer Zeit die ersten, nicht Setbilder, aber zumindest so die ersten Promo-Shots zumindest von Ryan Gosling gezeigt wurden. Hauptdreharbeiten begannen am 28. August 2025 in Großbritannien. Dann im September Dreharbeiten auf Sardinien.
Und ich will einen Kinotrailer und ein Release-Datum. Und dann mache ich mir so langsam Hoffnung, dass es diesen Film dann auch.
Dreharbeiten wurden im Dezember abgeschlossen. Soll am 26.
Es gibt doch den Batgirl-Film.
True.
Oder Coyote vs. ACME.
Der kommt, der kommt.
Jahren dann gefühlt. Ja, genau, aber es hat ja auch irgendwie 100 Jahre gedauert.
Und wehe, wir gehen da jetzt nicht alle rein, weil offensichtlich wollten wir das alle ja.
Naja. Ja, ja, so wie den Snyder Cut.
Genau.
Wobei, den wollte ich schon.
Ancient Lamentation Music. Naja.
Mal gucken. Mal gucken, was die Zukunft so bereithält. Genau.
Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Liebe Zuhörer, wenn wir auch weiterhin in dieses Universum mit reingehen und uns daran erfreuen oder uns daran die Haare ausreißen. Unterhaltsam ist es allemal. Und ich hoffe, wir konnten euch unterhalten jetzt in diesen letzten, wie lange haben wir jetzt geredet? Boah, 1,5 Stunden. Und ich glaube, da können wir jetzt einen Knopf dran machen, oder?
Jo. Ja. Ich finde, ist alles gesagt.
Absolut.
Ich glaub, niemand kritisiert Star Wars so gerne wie Star Wars Fans.
Das ist absolut richtig.
Ich gucke mir natürlich trotzdem alles immer noch gerne an. Und
wir nehmen es mit.
Ich glaube, wir haben jetzt nicht random abgehatet, sondern die Kritikpunkte, die wir haben, das sind halt unsere Kritikpunkte. Und wenn ihr die teilt, dann ist gut. Wenn ihr die nicht teilt, dann teilt es uns auch gerne mit.
Genau. Könnt ihr gerne machen über Social Media, also Fernsehsessel Podcast auf Instagram. Und auch natürlich uns beide. Wir sind da auch separat als einzelne Personen dort. Ich, Shogun-Gray und Fabian Ferb-Derb. Erst mit B, dann mit P. Ansonsten gerne auch bei Letterboxd vorbeischauen. Fernsehsessel Podcast auch hier wieder. Shogun-Gray und Ferb-Derb. Allerdings ohne Unterstrich in diesem Falle.
Jo.
Mehr haben wir nicht.
Und dann würde ich sagen, beenden wir.
Gibt es die Folge? Einen anzellanischen Gruß zum Abschied, außer Get a Chip, Baby. So reden die nicht, aber ist alles gut.
Das war, wollte ich sagen, das war jetzt so ein bisschen grob.
Ja.
Ich würde sagen, wir sagen einfach, this is the way.
This is the way.